So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Das Digitalministerium ist leider immer noch erkrankt, sodass wir heute auch da sozusagen nur schriftliche Antworten erwarten können. Herr Hille hat das erste Wort zu einem Jahr Magdeburg.
Vielen Dank, Herr Feldhoff. Schönen guten Tag auch von mir an diesem letzten Freitag vor Weihnachten. Auch wenn wir politisch einige Themen in dieser Woche haben, möchte ich die Gelegenheit dennoch einmal nutzen, an ein schlimmes Ereignis aus dem vergangenen Jahr zu erinnern. Denn morgen jährt sich der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Sie wissen, da sind im vergangenen Jahr 6 Menschen bei diesem schrecklichen Attentat ums Leben gekommen und mehr als 300 Menschen körperlich verletzt worden. Dazu kommen eine große Zahl an Menschen, Hinterbliebenen und seelisch Verletzten, sodass sich insgesamt die Zahl der betroffenen Menschen von diesem Anschlag auf rund 1600 Menschen aus 15 Bundesländern erstreckt. Wir möchten diesen Anlass nutzen, noch einmal deutlich zu sagen, unsere Gedanken und Gebete sind an diesem besonders schlimmen Jahrestag bei den Hinterbliebenen und den Angehörigen. Insgesamt grundsätzlich gilt, dass dieser Anschlag uns mahnt, wachsam zu sein. Für uns ist ganz klar, die Bundesregierung nimmt den Schutz der Bürgerinnen und Bürger sehr ernst. Die innere Sicherheit ist, wie Sie wissen, eine Kernaufgabe des Staates und als solche begreifen wir sie auch in einer gemeinsamen Verantwortung von Bund und Ländern. Wichtige Botschaft ist, die Menschen müssen sich im öffentlichen Raum sicher fühlen können und können das auch tun. Weihnachtsmärkte sind, wie Sie ebenfalls wissen, eine wichtige und beliebte Tradition in Deutschland. Sie symbolisieren die Vorfreude auf das Weihnachtsfest, versetzen uns alle in vorweihnachtliche Atmosphäre. Dafür sind in diesem Jahr, dass das möglich ist, große Anstrengungen unternommen worden von vielen Kommunen, Sicherheitsbehörden. Und man kann sagen, diese Anstrengungen haben sich bisher jedenfalls gelohnt, da es zu keinen größeren Ereignissen gekommen ist. In dem Zusammenhang möchte ich dann auch die Gelegenheit noch mal nutzen und allen danken, die ganz besonders in diesen Tagen dafür sorgen, dass wir in Sicherheit die Vorweihnachtszeit und dann hoffentlich auch das Weihnachtsfest verbringen können. Das war es zu diesem Punkt.
Termine des Bundeskanzlers?
Termine des Bundeskanzlers kann ich nur noch einmal darauf hinweisen, dass der Bundeskanzler anlässlich des Jahrestages des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt morgen an den Gedenkfeierlichkeiten in Magdeburg teilnehmen wird und dort auch eine Rede halten wird bei der Gedenkstunde.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann habe ich jede Menge Fragen zum Kreditaufnahmeprogramm der Europäischen Union zum Thema Ukraine. Und Herr Blank fängt mal an.
Ja, Herr Hille und wahrscheinlich hilfsweise das Finanzministerium, denke ich mal. Zunächst mal die Frage, muss der Brüsseler Kompromiss, also mit dem zinslosen Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro an die Ukraine, vom Bundestag genehmigt werden? Muss das durch den Bundestag? Und die Frage ist, wie haftet Deutschland dafür?
Herr Blank, vielen Dank für die Frage. Erst einmal weise ich darauf hin, dass Sie ja wahrgenommen haben, dass sich der Bundeskanzler, auch wenn es sehr früh am Morgen heute war, in Brüssel selber ausführlich geäußert hat. Empfehle ich, falls noch nicht geschehen, auch auf jeden Fall nochmal zum Nachschauen oder zum Nachlesen. Und zu Ihrer Frage, aus unserer Sicht ist das nicht der Fall. Es handelt sich nämlich um eine reine Ratsentscheidung. Wir bewegen uns im Rahmen der vom Bundestag ratifizierten Obergrenzen. Und deshalb ist das alleine durch den Rat und Ratsentscheidungen aus unserer Sicht möglich.
Also eine Nachfrage vielleicht an das Finanzministerium. Deutschland haftet nicht jetzt noch zusätzlich für diese 90 Milliarden. Irgendwo muss ja eine Haftung dafür da sein. Und für den deutschen Anteil am Haushalt muss ja auch eine Haftung entstehen. Das verstehe ich sonst nicht.
Also zunächst auch noch mal kurz von unserer Seite, weil sich auch der Finanzminister heute Morgen dazu geäußert hat. Er begrüßt die Regelung, die jetzt gefunden wurde, sagt, das ist eine gute und pragmatische Einigung, die mit einer breiten Mehrheit fast aller EU-Staaten erreicht wurde. Es ist richtig, dass Russland am Ende für die Zerstörung durch den Angriffskrieg bezahlen muss. Die russischen Vermögenswerte bleiben eingefroren und die Finanzierung der Verteidigung der Ukraine ist für die nächsten 2 Jahre gesichert. Aber ich bitte um Verständnis, dass wir jetzt es mit einem sehr frischen Beschluss zu tun haben und den werden wir jetzt in Ruhe uns noch anschauen und auswerten.
Herr Rusch. Da kann ich dann, Herr Feldhoff, vielleicht kurz noch mal zu der Frage, die Herr Blank gestellt hat, wie denn dieser Finanzierungsmechanismus eigentlich funktioniert. Das war ja Ihre Frage. Also, der funktioniert so, dass die Kommission Geld am Markt aufnimmt und es zinslos an die Ukraine verleiht. Auf diese gleiche Art haben wir wiederholt Finanzhilfen für die Ukraine beispielsweise schon beschlossen. Diese Kredite werden über den sogenannten Headroom abgesichert. Was das ist, kann ich gleich noch mal zu sagen. Die Besonderheit bei diesem Kredit ist, nur die Ukraine muss den Kredit nur zurückzahlen, wenn sie Reparationen von Russland erhält. Wie Sie wissen, bleibt auch genauso lange das russische Vermögen eingefroren. Das haben wir ja bereits am vergangenen Freitag beschlossen. Da hat der Bundeskanzler auch darauf bestanden, dass eindeutig festgehalten wird, sollte Russland keine Reparationen leisten, dann kann die EU das eingefrorene Vermögen zur Rückzahlung heranziehen. Dabei, das versteht sich von selbst, wird natürlich das Völkerrecht vollständig berücksichtigt.
Herr Rusch, versuchen Sie es mal.
Ja, der Kanzler zeigte sich zufrieden heute Nacht mit dem Ergebnis zum 90 Milliarden Euro zu der 90 Milliarden Kreditaufnahme der EU zur Unterstützung der Ukraine. Allerdings war ja ein Ziel, direkt eingefrorene russische Gelder dafür zu nutzen, nicht erreicht. Und Ungarn, Tschechien und die Slowakei werden sich ja nicht an dem Kredit beteiligen. Also kann man trotzdem von einem klaren Erfolg sprechen? Und wie realistisch ist es, dass Russland überhaupt Reparationszahlungen leisten wird?
Herr Rusch, klares Ja. Man kann und muss von einem Erfolg sprechen. Das Ziel war, die Finanzierung der Ukraine für die nächsten Jahre zu sichern. Und genau das ist gelungen. Nach langen, intensiven Beratungen und unter Berücksichtigung von Bedenken und Problemen, die an verschiedenen Stellen in verschiedenen Staaten gesehen worden sind, ist eine Lösung gefunden worden, die genau dieses Ziel, die Finanzierung der Ukraine für die nächsten 2 Jahre sicherzustellen, gewährleistet. Und das ist der Grund, warum der Bundeskanzler sehr zufrieden auf diesen Rat und auf dieses Ergebnis schaut. Ich kann Ihnen da auch noch einmal zitieren, kleinen Moment, nämlich zusammengefasst. Kann man sagen, mit den Beschlüssen, Zitat Bundeskanzler, mit den Beschlüssen von heute ist die Ukraine für die nächsten 2 Jahre finanziert. Und das ist eine gute Nachricht für die Ukraine und eine ziemlich schlechte Nachricht für Russland. Und beides war genau die Absicht.
Und wie realistisch sind Reparationszahlungen durch Russland?
Die Einschätzung, Herr Rusch, überlasse ich Ihnen. Aber für uns ist ja völlig klar, dass ein solcher Angriffskrieg Folgen haben muss für den Aggressor. Und deshalb steht für uns auch völlig außer Frage, dass die russische Seite für diesen Angriffskrieg zur Verantwortung gezogen werden muss. Und genau für den Fall, dass das, was Sie ansprechen, nicht der Fall ist, ist ja bereits der Mechanismus sozusagen jetzt in dem Beschluss angelegt. Denn die Ukraine muss das Darlehen nur zurückzahlen, wenn Russland Reparationen zahlt. Ansonsten bleibt der Zugriff auf die eingefrorenen russischen Vermögenswerte möglich. Das hat darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs letzte Nacht in Brüssel ja auch verständigt. Sodass das, was der Bundeskanzler geplant hat, quasi stattfindet, nur in umgekehrter Reihenfolge.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Die Kollegen oben ganz in der Ecke. Ja, Sie.
Ja. La Serda, brasilianische Presse. Ich habe eine Frage an Herrn Hille. Herr Hille, der brasilianische Präsident Lula da Silva hat sich gestern sehr verärgert darüber, dass das Mercosur-Abkommen auf der Kippe steht und hat angekündigt, sollte das jetzt an diesem Wochenende nicht unter Dach und Fach kommen, wird Brasilien nicht mehr dabei sein. Wie ordnet die Bundesregierung das und was kann die Bundesregierung dazu bringen, dass es vielleicht doch noch zum Wochenende ein kleines Wunder geschieht und dass alles unter Dach und Fach kommt?
Da haben sich ja die Dinge ein wenig über die Nacht, also über den letzten Tag und über die Nacht ein wenig weiter entwickelt. Und es gab Kontakte vom Europäischen Rat, auch von Frau Meloni, direkt mit Herrn Lula, um genau über diese Frage zu sprechen. Und offensichtlich ist es Frau Meloni gelungen, Herrn Lula zu überzeugen, dass es jetzt auf 2 oder 3 Wochen auch nicht mehr ankommt, wenn man gut 25 Jahre an diesem Abkommen verhandelt hat. Für uns ist wichtig, wir wollen den Abschluss des Mercosur-Abkommens und sind deshalb sehr zufrieden damit, dass das mit diesem Europäischen Rat greifbar und realisierbar geworden ist. Es geht jetzt nur noch um den Zeitpunkt. Und der Zeitpunkt, wie gesagt, liegt dann in 2 oder 3 Wochen, wo die EU dieses Abkommen mit den Mercosur-Staaten unterschreiben können wird. Und auch deshalb, zurück zu dem Gesamturteil des Bundeskanzlers zum Europäischen Rat, ist der Bundeskanzler sehr zufrieden, weil es jetzt eben nicht mehr um das Ob geht, sondern nur noch um das Wann. Und auf 2 Wochen kommt es, wie der Bundeskanzler gesagt hat, dann auch nicht mehr an.
Nachfrage. Also so ganz klar, dass es dann so kommen wird, ist es ja nicht. Frau Meloni hat tatsächlich mit Lula gesprochen und darum gebeten, ein bisschen Zeit. Und Lula hat aber auch gesagt, und daran hat sich nichts geändert, dass die Länder des globalen Südens, also die 4 betroffenen Länder, eben alle schon nachgegeben haben. Nun, die sind am Limit, die können also nicht mehr andere Kompromisse machen. Das ist nämlich auch eine Säule. Wie geht die Bundesregierung damit um?
Ich darf auch noch einmal darauf verweisen, was der Bundeskanzler gestern Nacht in Brüssel noch gesagt hat zu der Frage, wie sicher das denn nun ist, dass Mercosur kommt. Und da, Zitat Bundeskanzler, haben wir heute bereits die Zusage einer qualifizierten Mehrheit der Mitglieder erhalten. Frau Meloni braucht noch etwas Zeit, um auch die neuen Veränderungen, die diese Woche, Stichwort Safeguards, in Brüssel vereinbart worden sind, bei sich in der Regierung und im Parlament zu besprechen. Aber das ist nur ein Aufschub und, also, oder um es mit dem Sprichwort zu sagen, aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
So, jetzt sind die anderen Kollegen bitte dran. Herr Jessen, wir kehren wieder zurück, glaube ich, zum Thema Kredit.
Ja, ich hätte zu Mercosur auch eine Frage, aber ich denke, wir machen den Punkt später nochmal auf.
Ja, wir rufen das sicher nochmal auf, das steht hier.
Zur Ukraine, Herr Hille oder gegebenenfalls Finanzministerium, die 90 Milliarden sollen am Finanzmarkt aufgenommen werden. Von welcher Zins- und Tilgungslast geht die Bundesregierung dabei aus, über welchen Zeitraum und wie hoch ist der deutsche Anteil daran?
Vielleicht, ich würde das beantworten, vielleicht können wir einmal, Herr Feldhoff, einmal kurz unter 3 gehen.
Dann gehen wir jetzt unter 3. Ich bitte die Kameras auszuschalten und die Mikrofone. So, dann unter
3. Dann würde ich unter 1 gerne nachfragen, beziehungsweise ich möchte meine Frage wiederholen. Ist bei der Kreditaufnahme, die jetzt erfolgen soll, über die EU-Höhe von 90 Milliarden Euro, von einer zusätzlichen Zinslast auszugehen, die Deutschland zu tragen hätte und wie hoch bewegt die sich?
Wir haben doch üblicherweise die Regeln, dass man...
die Frage ist ja trotzdem legitim.
Ich habe mich nicht bezogen auf Informationen, die Sie unter 3 gegeben haben, Herr Hille.
Das würde ich auch so sehen. Aber versuchen Sie doch mal eine Lösung dafür zu finden.
Ja, das,
weil die Frage schwierig ist.
Das mache ich.
Fragen, die die Zukunft betreffen, sind immer
schwierig.
Kann das BMF vielleicht helfen?
Ich kann nur noch mal betonen, was ich ja eben gesagt habe. Das war jetzt eine Entscheidung des Europäischen Rats und wir in der gestrigen Nacht, und da sind wir auch in der Prüfung.
Also
in der Prüfung des Beschlusses insgesamt, nicht konkret jetzt auf die Frage.
Ja. Falls Ihnen dann doch irgendwann eine Zahl, die unter 1 zu veröffentlichen wäre, über den Weg läuft, könnten Sie ja vielleicht nachliefern. Eigentlich müsste so etwas geben. Meine Nachfrage, sind in irgendeiner Weise die, ich glaube, an die 100 Milliarden russische, in Deutschland lagernde russische Assets auch betroffen oder sind die von jeglicher Kreditaufnahme oder Absicherung oder Zugriff derzeit bewahrt?
Herr Jessen, wie ich ja gerade schon ausgeführt habe, ist der Mechanismus jetzt ja ein etwas anderer. Ich kann Ihnen gerne noch mal schildern, wie der Finanzierungsmechanismus funktionieren soll. Wie gesagt, habe ich gerade schon getan, aber im Ablauf ist es so, dass die Kommission Geld am Markt aufnimmt und es zinslos an die Ukraine weitergibt. Nach diesem Muster haben bereits verschiedene andere Finanzhilfen für die Ukraine stattgefunden. Diese Kredite werden über den sogenannten Headroom gesichert. Die Besonderheit bei diesem Kredit ist, die Ukraine muss den Kredit nur zurückzahlen, wenn sie Reparationen von Russland erhält.
Das habe ich verstanden, Entschuldigung, aber ich sehe nicht meine Frage beantwortet. Was ist mit den in Deutschland eingefrorenen Geldern? Das sind ja noch andere als die in Belgien, die sozusagen hauptsächlich diesen Weg und Umweg erzwungen haben.
Herr Jessen, da kann ich auf das verweisen, was der Bundeskanzler gestern Abend nach Abschluss des Rates in Brüssel gesagt hat.
Herr Stöckli, versuchen Sie es mal.
Ich hätte eine Frage zu vorher, nachher. Der Bundeskanzler hat sich ja vor Beginn dieses Gipfels klar geäußert. Er hat gesagt, entweder die Stabilisierung der Ukraine wird bezahlt durch russisch eingefrorenes Vermögen oder durch den europäischen Steuerzahler. Und Deutschland ist klar für die erste Lösung. Das heißt, Deutschland hat sich mit seiner Position gestern nicht durchgesetzt, der europäische Steuerzahler haftet.
Ich würde gerne wegkommen von dieser üblichen Lesart, wer hat sich durchgesetzt, wer hat gewonnen. Das bringt uns ehrlicherweise doch nicht weiter. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und zentral, und darum geht es ja, es ist ja ein Instrument, ist ja kein Selbstzweck, sondern zentral ist, die finanzielle Unterstützung der Ukraine für die nächsten Jahre zu sichern. Und genau das ist auf diesem Europäischen Rat gelungen. Unter Einbezug der eingefrorenen russischen Vermögenswerte. Nur, dass sie nicht jetzt im ersten Schritt sozusagen verwertet werden, sondern dass sie als Sicherheit für das Darlehen, das die Europäische Kommission aufnehmen wird, gelten wird. Und dann, weil sie ja, also die Vermögenswerte mit dem Beschluss aus der vergangenen Woche jetzt dauerhaft immobilisiert sind und damit dauerhaft dem Zugriff Russlands entzogen sind, dann herangezogen werden, wenn die Ukraine dieses Darlehen nicht aus Reparationszahlungen, die Russland an die Ukraine zahlt, bezahlt werden können, dann findet der Zugriff auf das immobilisierte russische Vermögen statt. Sodass der Bundeskanzler hat es selbst so ausgedrückt, der Mechanismus, den er vorgeschlagen hat, nur in einer anderen Schrittfolge zum Tragen kommt. Und wie gesagt, entscheidend ist, dass die Finanzierung der Ukraine für die nächsten Jahre gesichert ist. Und das ist mit diesem Beschluss der Fall.
Nachfrage, aber dann bitte helfen Sie mir, bevor es soweit kommt, dass das russische Vermögen mobilisiert wird und Sie sagen, der Kredit würde durch den Headroom abgesichert. Das ist ja ein Geld aus dem mittelfristigen Finanzrahmen der EU. Das heißt, dafür haftet der europäische Steuerzahler. Oder habe ich da eine falsche Vorstellung davon, wie das Finanzsystem der EU funktioniert?
Ich kann da noch einmal erläutern, wie ich es gerade getan habe, wie dieser Finanzierungsmechanismus funktioniert. Aber ich glaube, das bringt uns da nicht weiter. Von daher würde ich Ihnen und mir das ersparen.
Herr Steiner.
Ja, Herr Hille, dann versuche ich es mal vielleicht mit Herrn Keller. Als Finanzministerium ist man ja unter anderem für den MFR auch mit zuständig. Ich würde es ganz gerne einfach verstehen, unabhängig von der Frage, ob man es jetzt gut findet, was damit erzielt ist oder nicht. Die Verbindlichkeiten, die EU jetzt aufnimmt an der Stelle, Herr Hille hat das eben ja nochmal betont, dass es keine dauerhafte derartige Standard kein Standardinstrument werden soll, um das mal in meine Worte zu kleiden, dass Europa Geld auf dem Wege aufnimmt. Trotzdem sei es keine Ausnahme mehr. Ich würde gerne verstehen, diese Headroom, dieser Bereich, der sich ja aus einer Verschiebung in der Vergangenheit ergeben hat zwischen den Eigenmitteln und den Kreditaufnahmemöglichkeiten. Wie viel Headroom haben Sie denn noch, sollten sich über den jetzigen, jetzt genutzten Spielraum noch weitere Verbindlichkeiten für notwendig zeigen?
Ich schicke jetzt einmal vorweg, für den MFR sind wir als BMF nicht federführend zuständig. Zu der Frage an sich kann ich nur sagen, tut mir jetzt leid, dass das so ein bisschen gebetsmühlenartig wird, aber ich kann nur das wiederholen, was ich gesagt habe. Die Beschlüsse wurden gestern Nacht gefasst und wir befassen uns jetzt auch noch mit den genauen Ausarbeiten.
Ich fürchte, da muss ich wieder Herrn Hille fragen, weil ich ansonsten, glaube ich, jetzt auch keinen anderen Ansprechpartner finde, der es mir möglicherweise erklären kann.
Versuchen Sie es.
Also ich würde es tatsächlich jetzt gerne verstehen vom Mechanismus. Sie haben eben gesagt, es sei eine Ausnahme, es soll jetzt nicht standardmäßig mit qualifizierter Mehrheit EU-Schulden geben, wenn ich das richtig mal so verstanden habe. Das ist aber jetzt zum wiederholten Male. Sie haben es ja eben auch gesagt, dass dieses Instrument so eingesetzt wird. Wie viel Spielraum haben Sie denn noch jetzt innerhalb eben dieser, ich sag mal, Variante von EU-Schulden? Wie viel könnten Sie da theoretisch noch in Zukunft mobilisieren, wenn es denn nötig wäre?
Also grundsätzlich, Herr Steiner, gilt, was wir immer schon gesagt haben, wir lehnen jede Finanzierung von EU-Haushaltsabgaben über Verschuldung grundsätzlich ab. Eine Ausnahme davon ist dieses Instrument, das ich gerade benannt habe, das ein schon häufiger zur Anwendung gekommenes Instrument zur Finanzierung von Maßnahmen der Außen- und Sicherheitspolitik, und zwar in den vergangenen Jahrzehnten als Werkzeug sozusagen in unserem Instrumentenkasten liegt. Und das wird jetzt, um in dem Bild zu bleiben, dieses Instrument wird aus dem Werkzeugkasten für diesen Fall rausgenommen und sichert damit oder ermöglicht damit die Sicherstellung der Finanzierung der Ukraine für die nächsten 2 Jahre über den Weg der verstärkten Zusammenarbeit, weil, wie Sie ja wissen, 3 Staaten bei diesem Instrument sich nicht beteiligen und damit andere Möglichkeiten auch ausscheiden. Aber eben dieses Instrument über die verstärkte Zusammenarbeit möglich wird. Und wir begrüßen, dass es darüber zu dem Ergebnis kommt, die Finanzierung der Ukraine für die nächsten 2 Jahre sichergestellt zu haben.
Wenn ich darf, einfach nur ganz kurz die Bitte, dass Sie uns vielleicht hinterher nochmal, sobald Sie mit Ihren Auswertungen fertig sind, uns vielleicht in Gänze nochmal zur Verfügung stellen, wie wir das Ganze zu verstehen hätten aus Ihrer Sicht.
Ich finde, ich habe gerade schon ziemlich viel in Gänze Ihnen vorgetragen, wie dieses Finanzierungsinstrument funktioniert. Ich kann es gerne nochmal tun, aber will Ihre vorweihnachtliche Stimmung auch nicht über Gebühr strapazieren.
Vielleicht haben wir ja bis Montag zur nächsten Regierungspressekonferenz auch ein paar Prüfungsergebnisse des BMF.
Genau. So. Aber lass mich trotzdem einen Grundsatzsatz doch noch sagen. Man kann nicht müde werden zu unterstreichen, wie wichtig es ist, die Ukraine weiter zu unterstützen und die Finanzierung der Ukraine zu ermöglichen. Das war die Frage, die über diesem Europäischen Rat stand. Und diese Frage haben die europäischen Mitgliedstaaten eindeutig beantwortet. Da kommt nicht immer am Ende das raus, Politik ist nie 100%, was man sich eingangs vorgestellt hat. Aber entscheidend ist doch, dass man dann im Rahmen dieser 27, im Ergebnis jetzt 24, die sich an diesem Instrument beteiligen, eine Lösung gefunden hat, die eindeutig zeigt, dass Europa handlungsfähig ist, dass Europa verstanden hat, in welcher Lage wir uns befinden und was nötig ist, um unsere Rolle in der Welt zu behaupten. Und genau das ist bei diesem Europäischen Rat durch diese Entscheidung zur Finanzierung der Ukraine wie auch mit Blick auf Mercosur gelungen.
Herr Höfele, versuchen Sie es mal.
Ja, Höfele, DTS, hallo. Wie rechtlich verbindlich wurde das denn vereinbart, dass dann irgendwann wirklich auf die russischen Gelder zugegriffen wird? Denn wenn es nicht rechtlich 100% verbindlich vereinbart wurde, was ich vermute, dann entsteht der Eindruck, dass die Diskussion nur verschoben wurde.
Herr Höfele, ich versuche Ihnen das gerne mit einem O-Ton des Bundeskanzlers zu beantworten. Wir Wir haben Folgendes vereinbart. Sollte zum Zeitpunkt der Rückzahlung weiterhin keine Entschädigung gezahlt sein, werden wir die russischen Vermögenswerte zur Rückzahlung heranziehen können. Punkt. Werden wir heranziehen können. Punkt. Indikativ, kein Konjunktiv. Und das sollte Ihre Frage beantworten.
Und wenn ich darf, noch eine kurze zweite Verständnisfrage. Die Ukraine bekommt das Geld zinsfrei, aber die EU nimmt es auf am Markt, da muss sie Zinsen zahlen. Wer kommt dann für diese Zinsen auf? Werden dafür auch russische Gelder herangezogen?
Dürfte ich noch mal um unter drei bitten?
Bitte schön. Und Herr Blank darf es noch mal versuchen. Bitte schön.
Ja, ach, ich will gar nicht mehr viel versuchen, aber ich möchte zu meiner Frage vom Anfang zurückkommen. Die Frage war, ob es durch den Bundestag muss. Und nachdem wir jetzt mehrfach vom Finanzministerium gehört haben, dass man so richtig nicht weiß, was das bedeutet, was man da jetzt in Brüssel beschlossen hat, auch für den deutschen Bundeshaushalt, bleiben Sie dabei zu sagen, dass das nicht durch den Bundestag muss? Weil man, wenn man so viel prüft oder zu prüfen hat, dann ist das ja durchaus eine Frage, die man auch noch vielleicht klären muss, ob es durch den Bundestag muss oder nicht.
Also, ich habe ja versucht, sofern es mir möglich ist, aufgrund meiner Kenntnisse des Systems sozusagen deutlich zu machen, wie dieser Finanzierungsmechanismus funktionieren wird. Er funktioniert über ein Darlehen, das die Kommission aufnimmt und zinsfrei an die Ukraine weitergibt. Abgesichert ist das Ganze über das immobilisierte russische Vermögen, die Frozen Assets, die ja, wie Sie wissen, dauerhaft immobilisiert sind und damit dem Zugriff Russlands entzogen sind. Und wenn Sie so wollen, dann dieser Zugriff scharf geschaltet wird, wenn die Kredite nicht zurückgezahlt werden können von der Ukraine, weil sie keine Reparationszahlungen aus Russland bekommen. Dann wird die Tilgung dieses Darlehens über die eingefrorenen russischen Vermögen stattfinden. Das ist der Mechanismus. Abgesichert, das habe ich gerade auch schon gesagt, ist das Ganze über den sogenannten Headroom. Und das führt dazu, dass es über eine reine Ratsentscheidung möglich ist, dieses Instrument sozusagen in Gang zu setzen. Damit bewegen wir uns im Rahmen der vom Bundestag ratifizierten Obergrenzen. Das ist bereits sozusagen ratifiziert, beschlossen und braucht deshalb keinen weiteren Beschluss, sondern der Beschluss ist über eine reine Ratsentscheidung möglich.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen, die in eine etwas andere Richtung geht, aber damit natürlich auch zusammenhängt. Der eigentliche Plan des Kanzlers ist ja gescheitert nicht nur an Frau Meloni, sondern auch an Herrn Macron. Was sagt er das über die deutsch-französische Achse? Auch Frankreich hat sich ja dagegen gestellt, jetzt schon direkt die russischen Assets zu nutzen.
Herr Blank, sehen Sie es mir nach, aber ich möchte schon an dem Begriff gescheitert sozusagen ein erstes Stoppschild setzen. Es ist nichts gescheitert. Der Bundeskanzler hat grundsätzlich überhaupt diese Thematik ins Rollen gebracht, dadurch, dass er dieses Modell vorgeschlagen hat, das russische Vermögen zur Finanzierung der Ukraine zu nutzen. Das Ganze war die Grundlage dafür, dass in der vergangenen Woche der Beschluss gefasst worden ist, die russischen Vermögen aus dem üblichen Sanktionsregime herauszulösen und dauerhaft zu immobilisieren. Ohne diesen Impuls und ohne die Verhandlungen, die stattgefunden hätten, auf Initiative des Bundeskanzlers, wären wir nicht an diesem Punkt, dass das russische Vermögen nun dauerhaft immobilisiert ist. Und jetzt ging es darum, in welcher Schrittfolge erfolgt der Zugriff auf dieses russische Vermögen. Da wäre die eine Variante gewesen, jetzt unmittelbar darauf zuzugreifen und das Geld der Ukraine zu geben. Und die zweite Variante, die jetzt nach langen intensiven Verhandlungen in Brüssel beschlossen worden ist, dass man Geld zur Verfügung stellt, das dann wiederum abgesichert ist durch die immobilisierten russischen Vermögen. Es ist nur eine Frage, deshalb mache ich es optisch sozusagen, der Schrittfolge. Erst das eine, dann das andere oder erst das andere und dann das eine.
Aber darf ich noch eine Nachfrage stellen?
Eine letzte.
Dankeschön. Wenn jetzt Frankreich und Italien nicht bereit sind, auf das russische Vermögen zuzugreifen,
kann man ja die Zweifel haben, dass Frankreich auch in 2 Jahren oder vielleicht in 1 Jahr bereit ist, auf das russische Vermögen zuzugreifen. Was dann?
Herr Blank, da kann ich nur darauf verweisen, dass dieser Beschluss von 24 der 27, die drei, die nicht mitmachen, sind Ihnen bekannt. Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Die anderen 24 haben sich für dieses Instrument entschieden. Und daraus können Sie dann auch schließen, zusammen mit dem Zitat, was ich Ihnen gerade vom Bundeskanzler verlesen habe. Ich weise noch einmal darauf hin, Zitat, sollte zum Zeitpunkt der Rückzahlung weiterhin keine Entschädigung gezahlt sein, werden wir die russischen Vermögenswerte zur Rückzahlung heranziehen können. Punkt.
Herr Jessen.
Ja, Herr Hille, da Sie sagten, es sei jetzt zum wiederholten Male eine Ausnahme gemacht worden, die aber nicht zur Regel werden solle. Ist da nicht der Begriff einer regelmäßigen Ausnahme, den Sie verwenden sollten? Zum Zweiten, ein Grund dafür, weswegen die eingefrorenen russischen Assets jetzt nicht direkt verwendet waren, sind ja, wenn ich das richtig weiß, juristische Bedenken, die sagen, auch wenn die eingefroren sind, sind sie immer noch russisches Eigentum. Wenn also jetzt nicht direkt zugegriffen wird, weil es sich um russisches Eigentum handelt, worauf gründet dann die Hoffnung des Bundeskanzlers, dass zu einem späteren Zeitpunkt genau das dann doch stattfinden kann, nämlich Eingriff in dann immer noch bestehendes russisches Eigentum? Inwiefern ändert sich die Rechtseinschätzung?
Einfache und klare Antwort, weil sich die 24 EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme der drei, die ich gerade genannt habe, darauf verständigt haben, diesen Finanzierungsmechanismus zur Anwendung zu bringen.
Dass das operativ so ist, ist ja evident. Nur die Frage, inwiefern, worauf gründet sich, dass etwas, was jetzt nicht rechtens oder höchst riskant rechtlich wäre, dass dieses in 2-3 Jahren nicht mehr nicht rechtlich oder riskant wäre. Ich meine, 24 Nationen können etwas beschließen, aber sie beschließen doch damit kein neues Recht.
Herr Jessen, ich kann nur das wiederholen, was ich gerade eben schon mehrfach gesagt habe. 24 der 27 EU-Mitgliedstaaten haben sich nach langen, intensiven Verhandlungen und dem Ziel folgend, die Finanzierung der Ukraine für die nächsten Jahre sicherzustellen, im Bewusstsein der schwierigen internationalen Weltlage und der Verantwortung, die auf Europa dazukommt, langer Satz, diesen Finanzierungsmechanismus genauso, wie ich ihn jetzt seit 20, 25 Minuten hier erläutere, zur Anwendung zu bringen. Und das beantwortet dann auch Ihre Frage. 24 von 27 werden in der verstärkten Zusammenarbeit diesen Mechanismus zur Anwendung bringen.
Und ich habe jetzt noch 2 Fragen zu diesem Komplex. Ich glaube, wir drehen uns ein bisschen im Kreis und deswegen würde ich vorschlagen, machen wir die beiden Fragen noch und kommen dann zu weiteren Themen. Bitte schön.
Ja, Gerhard Häusler, Deutsche Welle. Der französische Präsident hat ja schon weitergedacht und sieht es als Zeitpunkt an, jetzt mit dem russischen Präsidenten Kontakt aufzunehmen, auch als EU. Wie steht der Kanzler dazu?
Ich hab's gleich. Also, das steht für uns derzeit nicht an.
Zusatz?
Ja, ich habe noch einen Zusatz. Und ich möchte einfach nur noch mal sagen, dass die Erwartungen, die für diesen ganzen Komplex geweckt wurden, dass die auch hier geweckt wurden, auch Montag noch vom Regierungssprecher. Und wenn man deshalb sagt, es sei möglicherweise gescheitert, dann liegt das auch daran, dass quasi sowohl bei dem Komplex als auch bei Mercosur gesagt wurde, dass das so wahnsinnig richtig wichtig sei für die Bundesregierung. Ich wollte das einfach nur noch mal sagen und darum bitten, dass man auch deshalb diese Formulierungen dann ernst nimmt.
Aufgenommen, angekommen, auch verstanden. Natürlich, also Sie verwenden die Formulierungen, die Sie verwenden wollen, aber ich gebe auch die Antworten, die ich geben möchte und werde nicht müde werden, dafür zu werben, wie Politik funktioniert. Und so funktioniert Politik. Wenn man vor ohne jetzt zu sehr in ein Seminar sozusagen überzugehen, wenn man im Zulauf auf Verhandlungen bereits alles auf den Tisch legt und alles antizipiert, dann führt das selten dazu, dass diese Optionen dann realisiert werden. Und deshalb war für uns völlig klar, es gibt einen Weg. Und dieser Weg heißt die Nutzung der immobilisierten russischen Vermögens. Ich habe gerade schon geschildert, welche Rolle der Bundeskanzler in diesem Verfahren gespielt hat, ohne die Initiative des Bundeskanzlers, auf Basis derer dann die Europäische Kommission Vorschläge erarbeitet hat, wie man auf das russische Vermögen zugreifen kann, ständen wir nicht an diesem Punkt. Ohne die Initiative hätte es nicht den Beschluss von der vergangenen Woche geben können, das russische Vermögen dauerhaft zu immobilisieren. Und ich würde so weit gehen und sagen, ohne diese Initiative hätte es auch diesen Beschluss beim Europäischen Rat jetzt nicht gegeben. Das geht auf Initiative und ganz enge Begleitung des Bundeskanzlers zurück. Sie haben recht, dass jetzt nicht zu 100% das hinten rausgekommen ist, was wir uns vorgestellt haben. Aber da sind wir dann nur dabei, dass die Schrittfolge eine andere ist. Es ist im Ergebnis das Gleiche, entscheidend ist, was hinten rauskommt, nur in einer anderen Schrittfolge, indem wir jetzt ein Darlehen geben, weil es in Mitgliedstaaten Vorbehalte, Bedenken dagegen gab. So wie wir es vorgeschlagen haben, hat man sich auf diese Lösung verständigt. Jetzt das Darlehen, das dann aber wiederum abgesichert ist über die eingefrorenen russischen Vermögen und auf die dann zugegriffen wird, wenn das Darlehen an die Ukraine von der Ukraine nicht zurückgezahlt werden kann, weil Russland keine Reparationsleistungen an die Ukraine leistet.
Verstanden.
Und deshalb, um das abzubinden, bin ich skeptisch, zurückhaltend oder um nicht zu sagen, lehne ich den Begriff gescheitert ab, so wie es Ihr gutes Recht ist, natürlich das so zu bezeichnen. Völlig klar. Aber sehen Sie mir nach, dass ich da etwas energischer gegenhalte.
Jetzt ist Ihnen der Steiner.
Ja, ich muss aber vorwarnen, ich bin noch beim Rat und den Ratsschlussfolgerungen. Allerdings bei einem anderen Aspekt. Sollen wir den hier mit runterpacken oder sollen wir den separat machen?
Lassen Sie uns erstmal gerade noch mal diese Frage, den letzten Punkt sozusagen zu den Krediten. Herr Blank, der letzten Wort.
Danke. Ich habe noch eine ganz andere Frage an das Finanzministerium, unabhängig von dem, was Sie jetzt in der Nacht heute beschlossen haben. Vorhin war die Rede von eingefrorenen russischen Vermögenswerten in Deutschland von über einer oder etwa einer Milliarde Euro. Soweit ich das gehört habe, handelt es sich in Deutschland um eingefrorenes russisches Staatsvermögen um etwa 200 Millionen Euro. Können Sie da Licht ins Dunkel bringen?
Ich bitte um Verständnis, dass wir keine konkreten Summen nennen. Das haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht. Woher? Ich kann mir aber vielleicht erklären, woher eine Diskrepanz in kolportierten Zahlen kommt. Da wird manchmal durcheinander geschmissen, was ist wirklich an Staatsvermögen, an Zentralbankwerten eingefroren und was ist gelisteten Personen, Privatpersonen zuzuordnen. Also da gibt es ja natürlich logischerweise ein Delta. Ich könnte mir vorstellen, dass daraus Diskrepanzen entstehen. Aber wie gesagt, bitte um Verständnis, dass wir die konkrete Summe des eingefrorenen Staatsvermögens nicht nennen.
Die konkrete Summe, also 200 Millionen, 100.000, wie auch immer, müssen Sie ja auch nicht überhaupt. Sie müssen natürlich gar nichts nennen. Aber die Größenordnung wäre schon nicht schlecht. Also handelt es sich eher um einen Betrag um die 200 Millionen als um einen Betrag russisches Staatsvermögen von einer Milliarde. Das ist ein echter Unterschied. Also jedenfalls für mich als Kleinen.
Das ist ein Unterschied, aber wie gesagt, wir nennen da keine Zahlen, da bitte ich um Verständnis.
Wenn ich da auch noch mal darf, Herr Blank, ich habe die letzten Wochen hier mehrfach um verschiedene Dauern von Geduld gebeten. Geben Sie uns noch etwas Zeit, auch das ist jetzt ein Auftrag, der bei der Kommission liegt, zur Frage der Zinsen beispielsweise konkrete Ausgestaltungen vorzuschlagen. Nur da der Beschluss wenige Stunden alt ist sozusagen, sind wir hier jetzt nicht für alle Zahlen sozusagen schon auf der Höhe des Balls.
Gut, dann lassen Sie uns bitte das Thema jetzt abkürzen und an dieser Stelle die russischen oder die Kreditaufnahme für die Ukraine abschließen. Ich würde gerne noch mal das Thema Mercosur aufrufen. Das ist ja eben auch gestern Nacht beschlossen worden, beziehungsweise verschoben worden. Und die Kollegin aus Brasilien hatte noch eine Frage, wenn Sie mich
das bitten. Ja, vielen Dank, Herr Hille. Der französische Präsident hat zwar begrüßt, dass Einigung auf neue Sicherheitsklauseln mit im Boot sind, hatte sich aber skeptisch geäußert, das muss finalisiert werden und das muss auch mit den Mercosur-Abkommen, mit den anderen Staaten dann abgesprochen werden. Dadurch, dass insgesamt 15 Länder und von den 27 nur unterschreiben müssen und dadurch diese Schlüsselrolle, die Italien jetzt angenommen hat, sieht die Bundesregierung die Fokussierung auf Italien und lässt womöglich Frankreich links liegen oder rechts liegen und hat als Hauptziel eben, dass das Abkommen unter Dach und Fach kommt. Und vielleicht noch eine Fußnote, wenn das im Januar, das ist auf Januar verschoben und nicht in zwei Wochen erst, dann wird Paraguay die Präsidentschaft von Mercosur haben und Paraguay steht dem Abkommen von allen vier Ländern am skeptischsten. Und da würde ich gerne wissen, wie sieht die Bundesregierung diese Sachlage, wenn es so weit käme?
Also, um das nochmal unmissverständlich zu sagen, wir wollen Mercosur. Wir halten es für zentral und halten es für einen Meilenstein in der europäischen Partnerschafts- und Handelspolitik, gerade auch in solch herausfordernden, handelspolitisch herausfordernden Zeiten, wie wir sie aktuell erleben. Und ja, die Bundesregierung wirbt weiter intensiv bei allen Mitgliedstaaten für die Zustimmung zur Unterzeichnung des Abkommens in der EU.
Nachfrage. Der Bundeskanzler Merz hat unmissverständlich untermauert, wie wichtig das Abkommen aus deutscher Sicht ist. Wie wird er den französischen Präsidenten, der sehr, sehr viele Abgeordnete in seinem Parlament hat, die Agrarlobbyisten sind, in ihm im Nacken stehen, wie wird er Macron, der gestern sehr, sehr skeptisch im Europarat-Treffen sich dazu geäußert hat, wie wird der Kanzler ihn überzeugen können, wenn die Freundschaft von Präsident Lula das nicht geschafft hat?
Da kann ich noch mal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Wir wollen Mercosur erstens, aber wir wollen auch möglichst viele in der EU davon überzeugen, dass dieses Abkommen nötig ist. Und das ist auch auf breiter Linie gelungen. Jetzt hängt es vor allen Dingen noch an Frau Meloni, die um diesen Aufschub gebeten hat. Den hat sie bekommen. Das hat Frau Meloni auch mit den Partnern in Südamerika, namentlich mit Herrn Lula, so vereinbart. Und deshalb sind wir nicht nur optimistisch, sondern gehen davon aus, dass das Mercosur-Abkommen zeitnah innerhalb der nächsten Wochen unterzeichnet werden kann.
Herr Vierweger, dazu.
Unabhängig von der Einschätzung der deutschen Seite, was sagt das Ganze über die Verlässlichkeit Europas als Handelspartner aus? Und die Frage der Verschiebung würde ich gerne auch noch an das Landwirtschaftsministerium stellen. Was sagen Sie zur Verschiebung der Ratifizierung?
Herr Vielweger, ehrlicherweise verstehe ich Ihre Ableitung nicht. Europa ist verlässlich. Es geht jetzt bei Mercosur nicht um das Ob, sondern es geht nur um das Wann. Der Wunsch wäre gewesen, das Mercosur-Abkommen jetzt am Wochenende zu unterschreiben. Nun gibt es die berechtigten Anliegen von Partnern in der EU, die für dieses Abkommen nötig sind, die darum bitten, dass es ihnen jetzt etwas zu früh ist, dass sie noch etwas Zeit brauchen. Und die EU basiert darauf, dass es nicht einen gibt, der sagt, so machen wir es, sondern dass es 27 Mitgliedstaaten gibt, die unterschiedlichste Hintergründe, Interessen und dergleichen haben und dass man die im Wege von Verhandlungen unter einen Hut bringt. Und das ist gelungen und das ist der große Wert. Und von daher komme ich zu Ihrer Frage zurück, wie verlässlich ist Europa verlässlich? Ja, Europa ist verlässlich und ich würde jetzt ehrlicherweise in Anbetracht der knapp 26 Jahre, die das Mercosur-Abkommen jetzt in Verhandlung ist, ehrlicherweise diese zwei Wochen auch jetzt nicht übermäßig groß machen wollen. Es geht nur noch um den Zeitpunkt und ob das jetzt vor Weihnachten oder nach Weihnachten stattfindet, ist ehrlicherweise nicht nur zweitrangig, sondern egal.
Das Landwirtschaftsministerium.
Ich kann mich da natürlich dem stellvertretenden Regierungssprecher nur anschließen. Auch wir unterstützen die Position der Bundesregierung nach einem schnellen Abschluss und hoffen darauf, dass es bald möglichst passiert.
Herr Jessen.
Fragen geht auch direkt ans Landwirtschaftsministerium. In den vergangenen Tagen hat man jetzt deutsche Landwirtschaft, deutsche Landwirte gehört und gesehen, die fundamental sich existenziell bedroht sehen durch Mercosur, mit Hinweis darauf, dass damit eine Konkurrenzsituation geschaffen würde, bei der die Konkurrenten aus Südamerika unter geringeren, niedrigeren Anforderungen und Standards produzieren würden als die Deutschen. Teilt das Landwirtschaftsministerium diese Sorge der deutschen Landwirte und sieht sie existenzielle Gefahren für die, wenn Mercosur umgesetzt wird?
Vielleicht gehe ich noch mal einen Schritt zurück. Wir haben ja vor 2 Wochen unsere Agrarexportstrategie verabschiedet und unterstützen damit implizit eben auch Freihandelsabkommen dieser Art. Das ist wichtig für uns. Es ist wichtig, mit Partnern, die unsere Werte teilen, gemeinsamen Handel zu treiben. Dieser Handel nutzt allen Seiten und er wird auch der Landwirtschaft nutzen. Es ist wichtig, dass die Kritik und die Anregungen der Landwirte gehört werden. Darauf hat die Kommission ja reagiert und eben ergänzende Schutzklauseln vorgeschlagen. Und nach unserer Einschätzung ist damit der Weg für die Ratifizierung des Abkommens geebnet.
Das bedeutet, diese zum Teil ja sehr detaillierten und sehr präzise ausgeführten Bedenken deutscher Landwirte sind nach Auffassung Ihres Hauses nicht gerechtfertigt oder zumindest nicht existenzgefährdend, weil sie abgefedert werden?
Wir können jetzt hier keine einzelnen Positionen einzeln bewerten, aber wir sind im Dialog mit der Landwirtschaft, wir hören diese Stimmen, wir gehen darauf ein, wir bringen die Position auch vor und wir glauben, dass wir damit erfolgreich waren.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Mercosur-Abkommen? Bitte schön.
Ja, Herr Hille, ich kann Ihrem Optimismus nicht abgewinnen. Ich verstehe das, dass Sie optimistisch sein müssen, aber meine Quellen in Frankreich oder auch meine Quellen in Brasilien sagen eine andere Sprache. Aber worauf ich konkret hinaus möchte, wie hat der Bundeskanzler die Kriegszustände gestern im Europabezirk in Brüssel wahrgenommen und in Bezug, was er auf der Kollegen gesagt hat, die Verlässlichkeit von Europa? Es müssen ja kolossale Verhandlungsschwierigkeiten gegeben haben, dass kurz vor der Unterzeichnung oder vor der Ratifizierung, dass solche Bedenken dann derart hochgestochen sind. Was ist on the long run schiefgelaufen?
Auch auf die Gefahr hin, dass ich Sie langweile, kann ich Ihnen nur in anderen Worten noch einmal das sagen, was ich die letzten 20 Minuten hier schon sage. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass sich der Europäische Rat darauf verständigt hat, dass das Mercosur-Abkommen kommen wird, auch wenn es sich um 1, 2 oder 3 Wochen nach hinten verschieben wird. Die Europäische Union, das habe ich gerade schon gesagt, funktioniert nicht so, dass einer oder zwei sagen, da ist die Richtung, das ist die Entscheidung und die treffen wir jetzt so, sondern die Europäische Union ist ein Bündnis aus 27 Mitgliedstaaten, in dem man sich auf den Weg machen muss, alle mitzunehmen bei solchen wichtigen, tragenden Entscheidungen. Wenn dann ein Mitglied, in diesem Fall Italien, in Person von Frau Meloni, sagt, ich habe noch Bedarf, es haben ja diese Woche noch Entscheidungen im Europäischen Parlament stattgefunden, Stichwort Safeguards für die Landwirtschaft, die wiederum große Bedeutung in Italien haben. Wenn sie dann sagt, sie braucht noch Zeit, um das in ihrer Regierung und ihrem Parlament zu klären. Ja, sind denn die anderen Mitgliedstaaten, wenn die sagen, diese Zeit bekommst du nicht?
Aber das ist ja nicht nur Italien, das ist Frankreich, das ist Österreich, das ist Polen. Also das verstehe ich nicht.
Deshalb haben und werben wir bis zu allerletzt bei allen Mitgliedstaaten um möglichst große Zustimmung zum Mercosur-Abkommen. Und ich verstehe wiederum nicht, was Sie nicht verstehen an dem, was ich gerade gesagt habe. Mercosur ist wichtig, wir wollen Mercosur, wir arbeiten seit Jahren dran, dass es dazu kommt. Jetzt sind wir ganz kurz davor und ein Partner in der EU sagt, dass er diesem Fall Sie, Frau Meloni, noch etwas Zeit braucht, dann ist das selbstverständlich, dass Sie diese Zeit, auch wenn es sozusagen im Spotlight auf der Hauptbühne stattfindet, aber dass Sie diese Zeit noch bekommt, damit wir dann in 2 Wochen oder 3 Wochen das Mercosur-Abkommen endlich unterzeichnen können.
Herr Kollege.
Herr Luc-André Floppigny aus Frankreich. Mit dieser Entscheidung zum Mercosur und mit dem gescheiterten FCAS-Projekt, wie will die Bundesregierung Frankreich entgegenkommen, entweder beim Mercosur oder bei anderen Themen, sodass die Beziehung nicht jetzt nach 6 Monaten kaputt geht?
Sie wissen, das haben wir auch vielfach hier von dieser Stelle kundgetan, und der Bundeskanzler tut es an allererster Stelle, wie wichtig, zentral und eng uns die Partnerschaft mit Frankreich ist. Wie eng die Freundschaft ist jetzt gerade auch mit dieser Bundesregierung und diesem Bundeskanzler, der gleich an seinem ersten Tag, auch da will ich Sie nicht über Gebühr strapazieren, aber an seinem ersten Tag, wie Sie wissen, ja ganz bewusst nach Frankreich gereist ist, im Anschluss nach Polen. Aber um deutlich zu machen, wie wichtig uns diese Beziehungen sind. Es gab seitdem eine Vielzahl von Treffen in engstem, vertrauensvollstem Zusammenwirken, gerade auch zwischen dem Bundeskanzler und dem französischen Staatspräsidenten. Und genau so ist es, so war es der Wunsch sozusagen dieser Bundesregierung, die deutsch-französische Partnerschaft, die deutsch-französische Freundschaft wieder zu beleben. Und das ist uns gelungen, und da ist es aber auch selbstverständlich, das kennt man auch aus dem privaten Rahmen, dass Freunde nicht bei allem immer gleicher Auffassung sein müssen. Das ändert aber nichts an der guten Partnerschaft, an der engen Freundschaft.
Nachfrage. Diese Beziehung lebt auch von symbolischen Taten. Und gestern, also die letzten Wochen, waren eher symbolisch im Negativen. Können wir was symbolisch positiv im Frühjahr erwarten, um dass die Symbole irgendwie mehr im Grünen als im Roten sind?
Es wird Sie nicht wundern, dass ich Ihre Beurteilung nicht teile. Es gab eine Vielzahl von Begegnungen des Bundeskanzlers mit dem französischen Staatspräsidenten. Es gab vor 2 Wochen, glaube ich, einen großen deutsch-französischen Digitalgipfel hier in Berlin. Es gab ein Wirtschaftstreffen in Frankreich, an dem der Bundeskanzler jeweils immer und auch der französische Staatspräsident teilgenommen haben. All diese Dinge in engem Schulterschluss miteinander vorantreiben, gerade auch das Thema digitale Souveränität nur als Stichwort. Von daher kann ich Ihre Beurteilung nicht teilen, dass die Vergangenheit von negativen Bildern geprägt wäre, sondern sie ist von einer Vielzahl positiver Bilder geprägt, und genauso werden wir das im kommenden Jahr auch weiter tun, weil uns die deutsch-französische Freundschaft so wichtig ist, und wir wissen, wie wichtig das auch für das Funktionieren und das Selbstverständnis und die Souveränität Europas ist und perspektivisch eher noch wichtiger wird, als dass es an Wichtigkeit verliert, in Anbetracht dessen, was ansonsten auf der Welt so los ist.
Herr Steiner, ganz gut.
Ja, nur weil es jetzt dann doch an der Stelle dann in diese Debatte passt, denn es ist Schlussfolgerung 29 der Ratsschlussfolgerung, da steht unter anderem dieser schöne kleine Satz drin: The European Council reaffirms the EU's regulatory autonomy in the digital sphere. An wen richtet sich das denn, dass die Europäische Union ihre digitale Autonomie?
Das ist aber jetzt ein völlig neues Thema, Herr
Steiner. Nein, das ist ja genau das.
Wenn ich das mal kurz...
Das Problem ist,
wenn Sie von hier gucken, sehen Sie in die Gesichter der Kolleginnen und Kollegen, die alle noch andere Themen haben.
Aber es sind die Ratsschlussfolgerungen, und es ist das, was der Kollege gerade aufgeworfen hat mit Deutsch-Frankreich. Also bitte, sehe ich jetzt kein logisches Problem.
Ah ja. wenn Sie die Leitung einer solchen Pressekonferenz haben, sehen Sie vielleicht einen anderen Blick darauf, wenn ich das mal anmerken darf.
Herr Steiner, aber trotzdem, wenn ich darf, würde ich versuchen, das zu beantworten, in dem Wissen, dass ich Herrn Steiner nicht zufriedenstellen werde, weil ich Ihre Frage schon nicht verstehe. An wen richten sich Beschlüsse des Europäischen Rates im Allgemeinen? Beschlüsse des Europäischen Rates sind Beschlüsse des Europäischen Rates, die von den Mitgliedern der Europäischen Union, vertreten durch die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat, getroffen werden. Sie richten sich an alle.
Lass das dabei.
Gut, dann kommen wir jetzt zu einem weiteren Thema. Herr Rusch, zum Thema BND-Gesetz.
Ja, genau. Ein Entwurf zu einem neuen BND-Gesetz aus dem Bundeskanzleramt wurde anscheinend durchgestochen. Erste Frage, gibt es Erkenntnisse dazu, wie dieser an die Medien gelangen konnte? Und als zweite Frage, laut dem Entwurf sollen die Befugnisse des BND massiv ausgebaut werden. So soll in Wohnungen oder Liegenschaften zukünftig eingedrungen werden können, um Spionagesoftware auf Computern von Zielpersonen zu installieren. Waffensysteme sollen aktiv außer Gefecht gesetzt, Cyberangriffe aktiv zurückgeschlagen werden können und weitreichende Daten bei Privatunternehmen zu Zielpersonen angefordert werden. Jetzt meine Frage dazu, sind das nicht alles schon Maßnahmen, die seit Jahren auch, also operative Maßnahmen, die seit Jahren genutzt werden und wo jetzt nur eine rechtliche Grundlage geschaffen werden soll? Also neben Sachen, die tatsächlich neu sind, wie das Abschießen von Drohnen über eigene Liegenschaften?
Herr Rusch, erstens, ich betreibe hier keine Spekulationen und beteilige mich auch an keinen Spekulationen darüber, wie welche Informationen an welche Stelle und im Zweifel in die Öffentlichkeit kommen. Punkt zwei, nichts von dem, was Sie gerade hier paraphrasiert haben, werde ich bestätigen. Ich kann Ihnen sagen, dass im Koalitionsvertrag festgelegt ist, dass das Recht der Nachrichtendienste umfassend reformiert werden soll. Und zwar mit dem Ziel, die nationale Souveränität und operativen Fähigkeiten der Nachrichtendienste zu stärken und auch die Leistungsfähigkeit an die Leistungsfähigkeit europäischer Partnerdienste wieder anzugleichen und mit denen Schritt zu halten und um die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen effektiven und effizienten Datenaustausch auch zwischen den Nachrichtendiensten und anderen Behörden zu verbessern. Aktuell ist es so, dass entsprechende Vorbereitungen getroffen werden. Die beteiligten Ressorts arbeiten intensiv im Rahmen einer Vorabstimmung zusammen. Und vor dem Hintergrund bitte ich um Verständnis, dass ich auch in diesem Stadium über das, was ich jetzt gerade gesagt habe, keine weiteren Angaben machen möchte.
Kann das BMW dazu was ergänzen? Also gibt es tatsächlich diesen Entwurf?
Keine Ergänzung, weil für eine Reform der gesetzlichen Grundlagen für den Bundesnachrichtendienst wären wir nicht federführend verantwortlich.
Gibt es weitere Fragen zu einem offenbar im Raum stehenden BND-Reformgesetzentwurf? Zu einem anderen Thema habe ich das wahrgenommen, aber Sie sind noch gar nicht dran. So, dann macht der Kollege weiter mit einem neuen Thema.
Ja, Tobias Heimbach, Stuttgarter Zeitung. Ich wollte mal aufnehmen, was der Kollege gerade angeteasert hat. Er sagte gerade, FCAS sei gescheitert. Herr Hille, können Sie da tatsächlich Vollzug melden? Oder Sie hatten die Terminliste des Kanzlers in der kommenden Woche war relativ kurz. Ich habe keinen Besuch in Frankreich wahrgenommen. Vielleicht können Sie mal sagen, ob es da noch persönliche oder fernmündliche Gespräche gibt zum Thema FCAS und dann das Ceterum Censeo wird es also vor Weihnachten eine Entscheidung geben, ob ein gemeinsames Kampfflugzeug entwickelt wird.
Herr Heimbach, ich bin da gerade nicht drauf eingegangen, weil es genug andere Punkte gab, auf die ich eingehen wollte. Zum Thema FCAS habe ich keinen neuen Sachstand. Aber schließen Sie nicht daraus, dass keine öffentlichen Termine angekündigt sind, dass nicht auch Gespräche stattfinden können. Es finden häufig und vielfach Termine und Gespräche statt, die keine öffentlichen Termine sind, sodass die Bundesregierung immer in alle Richtungen kommuniziert sozusagen.
Und eine Entscheidung vor Weihnachten wird fallen?
Sie haben selber schon gesagt, das Ceterum Censeo war nicht vor Weihnachten, sondern bis zum Ende des Jahres. Stefan Cornelius hat am Mittwoch gesagt, das Ende des Jahres ist ja noch weit hin. Jetzt ist es zwei Tage weniger weit hin, aber es ist noch hin.
Gibt es weitere Fragen zum Thema FCAS? Sehe ich nicht. Dann ist der Herr Vierwege dran mit einem neuen Thema.
Ja, meine Frage geht an das Auswärtige Amt, wahrscheinlich zumindest. Es geht um das geplante Attentat auf einen Weihnachtsmarkt im Raum Dingolfing-Landau. Da gibt es Berichte, dass die Beschuldigten ein Visum für Fachkräfte hatten und auch zufällig erst am letzten Tag der Gültigkeit eingereist sind. Können Sie das bestätigen?
Was ich Ihnen mitteilen kann in diesem Fall, ist, dass bei allen Visumsverfahren, also auch bei Fachkräften, durch unsere Kolleginnen und Kollegen in den Visastellen automatisierte Sicherheitsabfragen durchgeführt werden in den einschlägigen nationalen und europäischen Datenbanken. Das gilt unabhängig von der Staatsangehörigkeit des Antragstellers. Wenn sich da in diesen Abfragen sicherheitsrelevante Erkenntnisse ergeben, wird auch kein Visum erteilt. Über alle anderen Fragen sozusagen sind dann die Innenbehörden zuständig.
Also für die Innenfrage, ob man weiß, ob diese potenziellen Beschuldigten hier auf der Fachkräfteschiene unterwegs sind, da können Sie was sagen?
Also zu Einzelfällen können wir uns grundsätzlich nicht äußern und zu den üblichen Verfahren, dass die Sicherheitsüberprüfungen entsprechend laufen, hat sich der Kollege gerade geäußert.
Mhm. Kam der Hinweis vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz endlich?
Zu den Tätigkeiten von Verfassungsschutzämtern äußern wir uns ja auch grundsätzlich nicht öffentlich und es bleibt dabei, zu Einzelfällen kann ich mich leider auch nicht verhalten.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das Ministerium für Forschung und Technologie muss leider früher gehen jetzt gleich. Gibt es noch Fragen an dieses Ministerium? Sonst würden wir die Kollegin entlassen. Bitte schön. So, dann haben wir eine Frage zu Gaza und mobilen Mobilgebäuden.
Genau, die Frage richtet sich an Herrn Geiger vom BMZ. Dankeschön. Wir lesen in einer Mitteilung der Ministerin, dass jetzt die ersten Übergangsunterkünfte die Grenze nach Gaza endlich passieren dürfen. Ich wüsste gerne, um wie viele es sich handelt, dieser Übergangsunterkünfte, und welche Hoffnungen Sie da jetzt noch weiterhin haben, möglichst konkret.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Es ist in der Tat so, dass die ersten Übergangsunterkünfte die Grenze nach Gaza jetzt endlich passieren dürfen. Genaue Zahlen kann ich Ihnen leider momentan nicht nennen. Da warten wir noch auf Rückmeldungen. Fest steht aber auch, dass die israelische Regierung noch viel mehr Hilfsleistungen zulassen kann. Wann und wie das der Fall sein wird, kann ich Ihnen leider auch nicht sagen.
Dann habe ich noch eine Nachfrage, und zwar, wie groß das Kontingent überhaupt wäre. Es gab ja Geld und im August stand ja offensichtlich auch schon vieles bereit. Ich las eine Zahl von 850 Unterkünften. Ist das korrekt?
800, genau. Aktuell stehen 800 vom BMZ finanzierte Zelte in der Produktion und dann auch zur Verfügung. Die können dann in den kommenden Wochen stehen bereit, könnten verteilt werden. Und wir warten eben noch darauf, dass die Situation sich dementsprechend ändert, dass das auch der Fall sein wird.
Herr Jessen dazu?
Ja. Kann die Bundesregierung uns Zahlen nennen, wie viele Menschen seit Abschluss oder Inkrafttreten des Waffenstillstands in Gaza durch Aktivitäten welcher Seite ums Leben gekommen sind?
Frage richtet sich wahrscheinlich an Sie, Herr Giese.
Also, ich glaube nicht, dass diese Zahlen die Definition dessen, was Sie gerade gesagt haben, ist schon mal gar nicht so ganz einfach. Da müsste man sagen, was Sie meinen, sozusagen durch aktive Kampfhandlungen, ja. Darüber hinaus, also ich glaube nicht, dass das so erfasst würde. Wenn, dann wäre es nicht die Bundesregierung, die diese Zahlen erfassen würde. Wahrscheinlich gibt es da Quellen, aber Sie wissen, wie es mit den Quellen im Gazastreifen ist. Die sind nicht immer komplett verlässlich. Insofern, ich würde Ihnen raten, um das zu erfahren, sich da bei den Vereinten Nationen mal zu erkundigen, ob es da Zahlen gibt. Wenn es welche gibt, die ich Ihnen sozusagen einfach nur wiedergeben könnte, würde ich es versuchen, jetzt noch schnell zu machen, solange wir hier noch reden. Aber wie gesagt, also uns liegen die jetzt nicht in dem Sinne vor, dass wir da von eigenen Daten sprechen können.
Mhm. Davon gehe ich aus, dass die Bundesregierung nicht selbst Daten erheben kann. Aber in der Vergangenheit hatten Sie ja dann doch Einschätzungen, welche Zahlen aus welcher Quelle Sie als plausibel und halbwegs belastbar ansehen. Darum würde ich dann auch hier bitten.
Dann warten wir da noch drauf.
Vielleicht? Kurz eine Korrektur an Frau Gerhäuser. Tut mir leid, es sind tatsächlich 850, nicht nur 800, sondern 850 Notunterkünfte, die sich derzeit auf verschiedenen UNDP-Lagerstätten verteilen.
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Wunderbar, dann haben wir Herrn Blank mit einem Thema. hat sich erledigt. Wunderbar. Da wird die Liste auch immer kürzer. Ich habe jetzt noch 3 Namen auf der Liste. Wir fangen mal an mit der Kollegin bei den 5. Bitte schön. So.
Genau, ich hätte eine Frage an das Bundesinnenministerium, und zwar das Bundesverwaltungsgericht. Das Verbot der Hammerskins Deutschland von Ministerin Faeser sozusagen verhängt, gekippt. Wie bewerten Sie diese Entscheidung? Wird man dagegen weitere juristische Schritte in Erwägung ziehen, und wirft das ein Schlaglicht darauf, dass es doch möglicherweise schwieriger ist als gedacht, rechtsextreme Verbindungen, Vereinigungen zu verbieten hierzulande? Danke.
Also das Urteil ist ja just heute erst verkündet worden. Nach meiner Kenntnis ist es bestandskräftig und nicht anfechtbar, um das zu beantworten. Allerdings haben wir die schriftliche Urteilsbegründung noch nicht. Das heißt, ich kann Ihnen keine Auswertung oder weitere Maßnahmen anbieten. Das ändert aber natürlich grundsätzlich nichts an den Möglichkeiten und den klaren Bestrebungen, die wir weiterverfolgen, rechtsextreme Gruppierungen, Vereinigungen zu verbieten.
Herr Höfel dazu?
Ja, das Urteil ist ja recht einfach. Das Verbot wurde ja aufgehoben, weil das Gericht davon ausgeht, dass es keine bundesweite Vereinigung gibt, aber es gibt ja regionale Vereinigungen. Deswegen will ich nochmal nachfragen, wird der Minister oder wird das Ministerium auf der regionalen Ebene weiter versuchen, diese Organisation zu verbieten?
Also was ich gesagt habe, gilt grundsätzlich für Vereinigungen, und ein Hinweis, schon bei dem Verbot damals wurden auch regionale Chapter, Vereinigungen mit einbezogen, unter anderem die Teilorganisation Crew 38 oder Crew 38, je nachdem. Und insofern ist das schon berücksichtigt worden, und auch Teilorganisationen werden natürlich grundsätzlich bei weiteren Verbotsverfahren auch berücksichtigt.
Also verstehe ich das richtig, dass da jetzt nichts mehr nachkommt vom Ministerium?
Ich verstehe nicht ganz, was Sie als noch nachkommt.
Neuer Verbotsversuch der Hammerskins.
Also da gilt ja erstmal, was ich gerade gesagt habe, dass das Urteil heute erfolgt ist und wir das erst auswerten müssen und natürlich das komplette Urteil in seiner Gänze und seiner Begründung bewerten und berücksichtigen müssen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Stuckel.
Ich hätte noch mal eine Frage ans BMI, und zwar zum Afghanistan-Aufnahmeprogramm. Ist Ihnen bekannt, dass es Fälle gibt, also sowohl nach der Menschenrechtsliste als auch beim Überbrückungsprogramm, in denen die Zusagen zunächst aufgehoben wurden und die Sie jetzt wieder eingesetzt haben? Also wo Sie die Zusage zurückgezogen haben und die Entscheidung doch revidiert haben. Gibt es solche Fälle?
Das ist tatsächlich jetzt etwas schwierig zu beantworten, weil Sie haben jetzt 2 verschiedene Gruppierungen aufgeführt. Und man muss bei dem Gesamtkontext zunächst mal berücksichtigen, dass es ja um eine Prüfung, oder anders gesagt, das Gesamtvorhaben ist ja dahingehend begründet, dass das Ziel des Koalitionsvertrages ist, sämtliche Aufnahmeprogramme in diesem Bereich so weit wie möglich zu beenden. Und das gilt auch für die angesprochenen Gruppen und Personen. Unabhängig von Programmen ist es natürlich immer wieder möglich, im Einzelfall Personen aufzunehmen oder nicht aufzunehmen. Das wäre das, was ich grundsätzlich dazu sagen kann. Ich kann jetzt von hier aus nicht auf gewisse Einzelverfahren eingehen, weil das manchmal dynamisch sein kann, weil wir ja auch mit Start dieses Vorhabens uns sämtliche Aufnahmezusagen angeguckt haben, ob sie rechtsverbindlich sind oder nicht. Und dann auch natürlich während des ganzen Verfahrens entscheidend ist, dass die Sicherheitsüberprüfung erfolgt und auch immer wieder grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass sich die grundlegende Situation, die Ausgangslage geändert hat, heißt, dass zum Beispiel keine Gefährdungslage mehr für die Person vorliegt.
Nachfrage, wenn Sie gestatten, nur zur Verklärung. Also gibt es Fälle, wo Sie einen Visaantrag abgelehnt haben und dann später doch eine Zusage gegeben haben, oder gibt es die nicht?
Da kann ich Ihnen jetzt persönlich keinen Fall, eine Bestätigung oder Ähnliches nennen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist die Kollegin aus Brasilien noch mal dran.
Ja, danke. Eine Frage an Herrn Giese zum Thema Venezuela. Die US-amerikanische Regierung hat nochmal den Tonart und den Gangart gegen Venezuela nochmal verschärft. Und der US-Präsident hat angeordnet, alle Öltanker, sanktionierte Öltanker von und nach Venezuela zu blockieren. Hat sich durch diese Sachlage die Einstellung des Bundesaußenministers, was in Venezuela gerade passiert, geändert? Und gleich vorab die Nachfrage, was berichten Ihnen die Kollegen, die dort in der konsularischen Vertretung über die Lage, die vor Ort sich ergibt? Danke.
Da würde ich diesmal auch angesichts der vorangeschrittenen Zeit sagen, das haben wir wirklich sehr, sehr ausführlich am Mittwoch hier diskutiert und darauf würde ich gerne verweisen.
Gibt es weitere Fragen zum Kommando? Gibt es noch andere Fragen?
Aber, und wenn ich,
ja, und wenn Sie, das und deswegen war meine Frage sozusagen, ob Sie noch was nachzulesen
haben. Genau, wenn ich, also ich, Herr Essen, ich würde dabei bleiben, was ich gesagt habe. Also Sie kennen die Belastbarkeiten, Nichtbelastbarkeiten der Zahlen, die es da gibt. Wir erheben die nicht selber. Ich würde Sie da wirklich gerne auf die Vereinten Nationen verweisen.
Damit sind wir am Ende heute. Etwas überzogen. Entschuldigung. Ich wünsche einen schönen Tag und alle, die ich nicht mehr sehe, wünsche ich für eine schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
Das würde ich auch noch tun wollen. Erst einmal einen schönen vierten Advent für alle und dann für die, die ich nicht mehr sehe, frohe, gesegnete, besinnliche Weihnachten mit etwas Abstand von diesem Betrieb. Tut auch ganz gut. Und dann starten wir im neuen Jahr durch und wer es mag, kann auch gerne zwischen den Jahren am 29. hier Platz nehmen. Dann könnten wir uns da wiedersehen. Da habe ich Dritten gesagt. Ich wollte Vierten sagen. Ich weiß nicht, ob ich es falsch gesagt oder Sie falsch gehört haben.
Sie haben es richtig gesagt.
Danke.
Answer.